Hallo und herzlich willkommen bei dem Podcast Stark und Alleinerziehend von Dr. Alexandra Widmer. Hier geht es darum, was du selbst trotz nicht einfacher äußerer Umstände als alleinerziehende Frau bzw. alleinerziehender Mann tun kannst, deinem Alltag leichter und zufriedener mit deinen Kindern zu gestalten.
Hallo und herzlich willkommen bei Stark und Alleinerziehend. Mein Name ist Alexandra Widmer und ich freue mich, dass du wieder dazugeschaltet hast. Heute habe ich Frau Dr. Nina Paulik zu Gast. Sie ist selbstständiger Business Coach und Trainerin. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo Alexandra, ich freue mich auch sehr.
Wir haben ja schon ein bisschen länger Kontakt gehabt, ne? Also so, ich weiß gar nicht wie lange, ein paar Monate. Und hast mir immer wieder ein bisschen geschrieben und du hast erzählt, dass du dich auch für Alleinerziehende engagierst und auch in der Situation bist, und das fand ich sehr spannend und deswegen habe ich dich jetzt hier eingeladen und freue mich ein wenig mit dir, mich zu unterhalten. Und was mich als erstes interessiert, seit wann bist du alleine und wie viele Kinder hast du eigentlich?
Also mir ist es, dass mein Mann im Dezember 2008, zwei Wochen vor Weihnachten, für mich komplett total plötzlich uns verlassen hat. Und damals waren meine Kinder 1, 5 und 8. Und jetzt sind die dementsprechend 15, 12 und 7. Drei Jungs,
wow, da hast du ja gut zu tun.
Ja, das ist sehr laut, aber es macht auch total viel Spaß.
Ja, also 2008, das ist jetzt, wie lange war das?
Jetzt schon gut 6 Jahre her.
Ja, okay, 6 Jahre her. Und in dieser Zeit, die Anfangszeit war wahrscheinlich auch ziemlich hart gewesen. Wie oft hattest du da so Zeiten für dich alleine?
Also das ist etwas, was bei uns erstaunlich gut geklappt hat, obwohl diese Trennung für mich wirklich gefühlt war, dass einmal der Boden komplett unter den Füßen weggerissen. Aber mein Ex-Mann hat die Kinder von Anfang an jedes zweite Wochenende zu sich genommen. Und eigentlich sogar immer von Freitag bis Montagmorgen, so dass ich da immer relativ viel Zeit für mich halt hatte.
Das ist schon ein großer Luxus, aber dennoch finde ich, auch wenn die so klein sind, auch wenn man irgendwie 2 Wochen am Stück mit denen allein ist, finde ich es auch schon sehr anstrengend. Hast du in der Zeit schon gearbeitet?
Nee, ich habe da in der Zeit noch nicht gearbeitet. Bis dahin hatten wir eigentlich die ganz klassische Hausfrauenehe geführt. Ich hatte mit dem ersten Kind promoviert, mit dem zweiten Kind eine Mediationsfortbildung gemacht, ein Weiterbildungsstudium. Und als das dritte Kind dann klein war, der war ja dann immer noch sehr klein, eine Coaching-Ausbildung, aber darin gearbeitet hatte ich nie. Also ich hatte nicht nur halt während der Kinder nicht gearbeitet, sondern hatte es auch total versäumt, vor den Kindern den Jobeinstieg zu schaffen. Also der erste kam halt Ende des Studiums und dann ging das so weiter.
Aha, das finde ich ganz spannend. Also du hast dich immer weitergebildet in der ganzen Zeit, aber du warst noch nicht im Beruf drin.
Sagen wir mal noch nicht so richtig. Also ich habe so kleine Geschichten gemacht, ne, wie damals Arbeit am Lehrstuhl, und dann habe ich parallel ein bisschen an der Fachhochschule unterrichtet und sowas, aber gefühlt war ich noch nicht wirklich richtig im Berufsalltag drin, ja.
Da werden wir nochmal ein bisschen später drauf kommen, weil das ja auch dein Beruf ist, ja,
ja.
Mittlerweile, und du da sehr spannende Gedanken hast und Ideen, die auch für dich, wenn du alleinerziehend bist, sehr interessant sein können. Ich möchte erstmal ein bisschen darauf eingehen, was so in diesen letzten Jahren für dich so im Alltag den meisten Stress gebracht hat. Und ich frage immer meine Gäste hier, was so ihr größter Stressverstärker gewesen ist oder vielleicht immer noch ist. Und zwar zwischen diesen Sätzen, ich muss stark sein, ich kann das nicht, ich muss alles perfekt machen, ich muss beliebt sein, ich brauche Kontrolle oder ich bin verantwortlich. Welcher dieser Sätze ist für dich, ja, bei welchem Satz springst du an sozusagen?
Bei verdammt vielen, wie mir gerade wieder auffällt. Also das, was ich nicht so habe, ist dieses, ich brauche Kontrolle. Dieses, was sehr stark ist, ist das, ich bin verantwortlich. Das habe ich schon ganz stark gemerkt, wobei ich dazu sagen muss, ich habe den ganz großen Vorteil, dass meine Eltern, die Großeltern der Kinder, hier um die Ecke wohnen und ganz, ganz stark immer von Anfang an für uns 4 da waren. Sowohl finanziell, was natürlich ein Riesenvorteil ist, aber und ich kann das gar nicht werten, was wichtiger ist, vor allem eben auch emotional. Sowohl für mich als auch für die Kinder. Somit hatte ich sogar auch immer, wenn es irgendwie, weiß ich nicht, bei Krankheit oder auch Jobtermin ganz wichtig war, Unterstützung, dass die Kinder genommen haben, hatte ich da auch die Unterstützung. Und trotzdem, selbst in dieser Situation, wo ich diese Unterstützung habe, habe ich ganz stark dieses Gefühl, ich bin allein verantwortlich. Ich merke das vor allem auch immer, mein zweiter Sohn, der hat so eine Angst, dass mir was passieren könnte. Und da wird mir das halt immer ganz besonders bewusst. So, ich darf hier wirklich nicht ausfallen, weil es ist so schlimm, dass für Kinder aus normalen Beziehungen ist, wenn ein Elternteil etwas passiert. Ich glaube, bei den Kindern, die halt mit einem Elternteil leben, ist das natürlich dann nochmal eine ganz andere Dimension. Und das ist schon was, was mir zwischendrin wirklich auch Sorge und Angst macht. Ich glaube, ich kann da mittlerweile ganz gut mit umgehen, aber das haut immer wieder durch.
Genau, das finde ich sehr spannend. Und zwar, wie kann man damit umgehen, mit diesem Gefühl, ich bin verantwortlich und natürlich darf man nicht ausfallen. Weil einige können besser damit umgehen und andere weniger gut. Was ist der Unterschied? Also was ist der Trick dabei?
Tja, Trick. Vielleicht hilft mir das manchmal so ein bisschen, weil mein Sohn da selber so oft drüber spricht. Und oft ist das ja so, dass wir unseren Kindern gegenüber dann doch ein bisschen noch stärker sind, als wenn die nicht da sind. Und was... Vielleicht ist es so eine Strategie, die entstanden ist, um ihm zu helfen, wo ich erstmal gesagt habe, es ist völlig okay, dass du das empfindest. Ne? Das ist ja auch so. Und für dich ist das echt nochmal einen Tacken schlimmer. Und gleichzeitig zu sagen, aber guck mal, das ist irgendwo auch was ganz Normales. Das ist, hat jedes Kind irgendwann mal eine ganz große Angst, dass den eigenen Eltern etwas passieren könnte. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, das für mich, also dieses erstmal... Das ist ja eigentlich ganz häufig dieses erstmal, wenn man sich zugesteht, das ist okay, so wie es ist. Diese Angst darf da sein, die hat da Platz, die ist ja auch berechtigt. Das ist ja nicht total gesponnen, das passt. Dann ist schon mal, finde ich, so ein Stück, also wird die Angst schon mal kleiner, weil man sie einfach akzeptieren kann. Und der nächste Schritt ist dann irgendwo
wahrscheinlich... Ganz wichtig, das möchte ich nochmal betonen, was du gerade gesagt hast. Also, dass man diese Angst, ne, die halt da ist, das, was passiert, dass man die einfach annimmt und sagt, ja, genau, das ist so. Das ist. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht.
Das fand ich überhaupt eigentlich für mich die wichtigste Erkenntnis, so banal die ist, dieses Ganze bei allem Thema mit Trennung, es zu akzeptieren. Es ist so, gar nicht mehr dagegen anzukämpfen, sondern zu sagen, ja, und das ist auch völlig okay, wenn es selbst nach 6 Jahren nochmal Tage gibt, das sagen immer so viele, das ist doch jetzt schon 6 Jahre her. Und ich so denke, ja und? Wenn es auch nach 6 Jahren Tage gibt, wo ich sage, so scheiße, ich finde die Situation gerade einfach wieder total doof. Und wenn man sich das so zugestehen kann, zu sagen, ja, es ist auch okay, dass du es mal Tag doof findest, es kommt auch wieder der Tag, wo du sagst, ich komme ja super mit der Situation klar, dann nimmt man dem schon ganz viel.
Oh, ich glaube, da hast du gerade was ganz Wichtiges gesagt, was sicherlich vielen Hörerinnen und Hörern gut tun wird, weil oft immer diese Vorstellung herrscht oder in vielen Beratungsgesprächen habe ich immer wieder, wird mir entgegen, ja, sagen viele, das ist doch jetzt schon 11 Monate her. Jetzt muss es doch wieder funktionieren und ich muss doch jetzt irgendwie weitermachen und so weiter. Aber dem ist nicht so und ich kann das auch nur unterstreichen. Mir geht es ähnlich. Auch, also es ist noch nicht so lange her, aber auch nach 3,5 Jahren gibt es Tage, wo ich denke, oh Gott, nein, nein.
Und es gab nach 2 Jahren Tage, die waren, also da habe ich weniger unter der Situation gelitten wie nach 6 Tagen. Das ist halt keine gerade Linie, wo man, also...
Tagen, Jahren meinst du?
Ja, genau. Ja, das ist keine gerade Linie, wo man, also natürlich gibt es tendenziell einen Weg nach oben, aber es gibt da auch immer wieder so die kleinen Taler oder wo man halt an einem Tag sagt, so verdammt nochmal, heute finde ich es extrem unfair, dass ich das alles alleine wuppen muss. Mhm. Dann gibt es aber auch, Gott sei Dank, das gab es bei mir auch schon, ich weiß gar nicht mehr, gefühlt relativ früh, so Momente, wo ich unheimlich stolz auf mich war, dass ich das schaffe und wo ich auch dachte, das macht auch ein Stück weit wirklich Spaß, also die 3 Jungs und ich, wir haben in dieser Zeit eine unheimlich enge, positiv enge Bindung so zueinander gewonnen, wo auch ganz stark jeder füreinander da ist, wo ich unheimlich stolz auf meine Kinder, aber ein Stück eben auch auf mich bin, dass wir das so geschafft haben.
Was mich jetzt da interessiert ist, empfindest du euch 4 sozusagen dann als eine Familie?
Ja, ja, Gott sei Dank, genau. Ich habe mir neulich meine Liste geschrieben mit den ganzen Namen, die du schon interviewt hast und die ich gehört habe. Ich blick trotzdem nicht mehr durch. Ich erinnere mich aber an eine Frau, die gesagt hat, man muss sich verabschieden von dieser heilen Familie. Und das kann ich nur total bestätigen. Ich habe mittlerweile seit 4 Jahren einen neuen Partner, der auch eine Tochter hat. Wir leben aber nicht zusammen. Also wir sehen uns eigentlich regelmäßig jedes Wochenende. Eins halt mit Kindern, das nächste ohne Kinder und mittwochs. Und das ist, so wie es im Moment ist, für mich auch absolut optimal. Und trotzdem würde ich sagen, ich bin absolut nach wie vor alleinerziehend, ne? Weil es ist total toll, dass ich eine neue Partnerschaft habe. Aber diese Familie, dieses Elternteil für diese Kinder, das bin ich. Und das ist nicht, dass wir jetzt gemeinsam 4 Kinder erziehen, sondern ich erziehe meine 3, er erzieht seine Tochter. Natürlich ist da eine Freundschaft, eine ganz große, entstanden zwischen den Kindern und meinem neuen Partner. Aber ich würde nie sagen, ich habe da jetzt das, was gut funktionierende Eheleute mit ihren Kindern haben, dass man sagt, das sind ja unsere und wir halbieren uns das irgendwo ein Stück. Oder wir haben eine Rollenverteilung zumindest. Das habe ich nicht. Und ich glaube, ich würde mir, es gibt auch Tage, wo ich das tue, aber es bringt nichts, die ganze Zeit diesem Modell hinterher zu trauen und zu sagen, aber ich wollte doch die heile Familie und jetzt versuche ich, die irgendwie wieder hinzubasteln.
Ja.
Und das habe ich geschafft. Wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, lag das so ein bisschen an der Person von meinem Ex oder auch, ja, das war noch sehr wichtig. Ich hatte eine sehr, sehr gute Freundin, die sich ein halbes Jahr vor meiner Trennung getrennt hatte, die mir in vielen Abenden den Kopf gewaschen hat. Und immer, wenn ich dann so ins Trauern kam und sagte, es ist so unfair, warum habe ich nicht den Partner an der Seite, der mich hier unterstützt und mir hilft? Und sie hat immer gesagt, ja, stell dir vor, dein Ex-Mann ist zurück. Wie groß wäre die Unterstützung? Wie groß wäre die Hilfe?
Man kommt häufig so ins Verklären,
ja,
nicht?
Ganz also, genau. Ganz. Und das tut so gut, da immer wieder aufzuwachen und wachgerüttelt zu werden und ganz ehrlich auch mal zu gucken, das kennt wahrscheinlich auch jeder, zu Familien um sich rum zu beneiden, zu denken, ach guck, die haben's. So oft guckt man da ja wirklich nicht hinter die Kulissen. Und so oft finde ich, wenn man dann meistens mit den Frauen ins Gespräch kommt, ganz ehrlich, sind die auch gar nicht so glücklich und haben gar nicht das, was wir da so oft reininterpretieren.
Aber dennoch ist es irgendwie in vielen, vielen Menschen immer noch so dieser, so ein ganz, ganz, ganz tiefer Wunsch, ne, der ja so, so verwurzelt ist und wo viele eigentlich ihr komplettes Leben darauf ausrichten, dieses Ziel, eine Familie zu gründen und zusammen zu haben. Und also die wenigsten haben eine Vorstellung davon. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte keine Idee davon, wie es danach weitergeht.
Das ist genau das, was du neulich, hatte ich das bei dir gelesen. Und ganz genau so, mir ist das Jahre später aufgefallen, dass ich mir mein Leben als junges Mädchen schon immer sehr vorgestellt habe, geplant habe. Das ging so weit, dass als mein erster Sohn geboren war und meine Mutter mich im Krankenhaus besuchte, sie sagte, so, jetzt hat sie endlich ihr Baby. Also das war für mich immer klar, dass ich 3 Kinder bekommen würde. Und auch, ja, ich habe mich komischerweise, obwohl ich Jura studiert habe und promoviert habe, nie so groß die Bilder gemacht, wie sieht der Job aus, in dem ich arbeite. Aber das war immer so dieses Bild, ich habe eine große Familie, ich habe ein schönes Haus. Und ja, genau das, was du geschrieben hattest, dann war das alles da und mein Traum eigentlich, den ich mir so vorgestellt hatte, war da und dann ist diese Seifenblase zack zerplatzt.
Genau, und dann war wahrscheinlich erstmal gar nichts da.
Ganz genau, und da war wirklich, und deshalb auch so dieses Gefühl, der Boden unter den Füßen war weg. Ich bin einfach so ins Nichts geflogen, da war gar nichts. Und dann, und das passt jetzt nochmal zu der Frage, welcher meiner Sätze diese Angst auslöst. Es gab da so ein schönes Beispiel. Wir sind immer, fahren wir im Sommerurlaub an den Lago Maggiore. Und ich hatte irgendwie so einen stoben, blöden Glaubenssatz in mir, dass ich nicht wirklich gut Auto fahren kann. Und wenn wir an dem Lago Maggiore waren, dann muss man so eine Viertelstunde zum Supermarkt fahren. Und ich habe mich das, ohne dass mir das bewusst war, tatsächlich damals nie getraut, diese Viertelstunde alleine in den Supermarkt zu fahren. Mein Ex-Mann hat das immer gehasst, aber wir sind dann immer mit 3 Kindern alleine in diesen zusammen in den Supermarkt gefahren. So, und jetzt war der weg und tatsächlich, obwohl es Dezember war, war ein großes Thema so, oh Gott, ich kann ja nie wieder Urlaub mit 3 Kindern machen. Und da hat mich eben auch diese Freundin wachgerüttelt und meinte, sag mal, hast du sie noch alle? Du setzt dich ins Auto, setzt die 3 Kinder hin und fährst genau dahin, wo ihr immer hingefahren seid. Und ich so, ja, aber so, und dann bin ich halt ein halbes Jahr später, also nicht nur in den kleinen Ort von A nach B zum Supermarkt gefahren, sondern von Köln bis, das sind 8 Stunden zum Lago Maggiore mit 3 Kindern allein gefahren.
Genau, diese Frage kommt nämlich auch noch, oder die ich dann stelle, welche Stärken du eigentlich in dieser Zeit entwickelt hast. Und eine sagst du, da berichtest du ja schon sozusagen, dich deinen Ängsten zu stellen,
ja,
nicht?
Ja, genau. Und auf einmal zu merken, dass die völlig unberechtigt waren, diese Ängste.
Und du hast es geschafft zum Supermarkt.
Nicht nur zum Supermarkt. Ich habe von Köln nach Italien durch die ganze Schweiz durch. Und das war total toll. Das war so ein schönes Gefühl. Wirklich. Und der Kleine war echt klein. Also 2. War so richtig der Klassiker. Mit Kinderwagen, mit Kinderbettchen, mit Windeln und dem ganzen Pipapo. Und alles so gefühlt, das ganze Hab und Gut und Lieb, was ich habe, in dieses Auto gepackt. Und die Jungs waren total begeistert und wir hatten so einen Spaß.
Aber das Gefühl, geschafft zu haben und das, was es dann für dich und dein Selbstwertgefühl gemacht hat, das ist natürlich unbezahlbar.
Ganz genau. Und das sind, also das war jetzt natürlich für mich ein Riesenmoment. Aber die gibt es ja auch im jedem Alltag, diese kleinen Momente. Und und das waren dann wirklich so die Momente, wo ich so sehr gefühlt habe, ja, wir sind Familie. Das klingt so gemein, wir brauchen den Vater nicht. Ich hätte den total gern gehabt dabei. Aber wenn das jetzt eben nicht geht, dann habe ich trotzdem Familie.
Das klingt richtig gut. Und das finde ich schön, dass du das nochmal so betonst. Mir brennt noch die ganze Zeit so eine Frage im Kopf. Und zwar hast du gesagt, ja, ich habe zwar, also ich bin dann noch wirklich ziemlich unerfahren, aber ich habe zwar eine Partnerschaft jetzt wieder, aber ich bin trotzdem noch alleinerziehend. Es gibt ja dann noch diese Patchwork-Variante und es einige, die sich da anders sehen. Wie, ja, kannst du mir da was zu diesen Unterschieden erzählen?
Ja,
Also wann bezeichnet man sich nicht mehr? Also ich weiß, dass es ganz viele gibt, die einen Partner haben oder einen Freund haben, den sie ab und zu sehen, aber sich dennoch natürlich nach wie vor alleinerziehend fühlen. Aber andere wiederum, die dann das wirklich das komplette volle Programm machen mit zusammenziehen und es dann nicht mehr so empfinden. Ich bin da wirklich unerfahren, deswegen frage ich dich.
Also erstmal das Wichtige ist, wir haben da nämlich auch gerade große Gespräche in unserer Partnerschaft. Ich fühle mich nach wie vor als alleinerziehend. Ich werte das aber null als Vorwurf an diesen neuen Partner. Das ist mir total wichtig. Also es ist jetzt nicht so ein versteckter Satz drin, hier, du unterstützt mich hier zu wenig. Wir haben uns auch ganz bewusst dafür entschieden, beide aus unterschiedlichen Gründen zu sagen, wir wollen nicht zusammenziehen. Ich genieße das ganz besonders, weil ich mit meinen Jungs eben doch diese Kernfamilie bin und die den neuen Partner sehr schätzen. Das klappt auch ganz toll. Und trotzdem ist es nach wie vor, auch nach den 4 Jahren, was anderes, wenn wir zu viert zusammen sind oder wenn dieser doch für die Kinder mindestens fremde Mann, was er natürlich nicht mehr ist, aber es ist nicht der Vater, das ist einfach der große Unterschied, dabei ist. Und die freuen sich total, wenn der mittwochs kommt. Das ist richtig toll. Das ist so ein bisschen ein Stück von dem Bild, was ich gern gehabt hätte, was mit dem Papa der Kinder nicht geklappt hat. Die rennen die Treppe runter und fliegen denen um den Hals. Das sind diese schönen Familienbilder. Und gleichzeitig freuen wir uns genauso auf den Montag, Dienstag, Donnerstag, wo wir zu viert um den Abendbrottisch sitzen und die Jungs vielleicht doch noch ein bisschen anders aus sich rauskommen können, wie wenn mein Partner dabei ist. So, ich kenne Familien, die sind zusammengezogen. Ich kann das nicht beurteilen, ich wüsste jetzt nicht mal, ob die selber, die Mütter sagen, ich bin noch alleinerziehend oder nicht. Wahrscheinlich sagen sie auch, nee, bin ich nicht mehr. Ich finde das nur auch ganz, ganz schwierig, ne, weil es ist nicht der Vater der Kinder. Und wenn man sich anschaut, also wahrscheinlich wissen das viele von uns, aber auch viele Eltern, die noch zusammen sind, wie schwierig es oft schon ist, Kinder gemeinsam zu erziehen, wo es die gleichen Kinder sind. Ich finde es extremst schwierig, Kinder gemeinsam zu erziehen, wo einer nicht mal der leibliche Vater oder Mutter ist. Und auch mit der Tochter von meinem Partner bin ich total froh, sagen zu können, also wir nennen es halt oft Bonusmama, Bonuspapa, nach Jasper Juhl benannter. Ich bin da kein Erziehungsberechtigter. Das ist so, das Gefühl ist auch so, wenn sie da ist, wie ein guter Freund meiner Kinder. Natürlich habe ich da eine Verantwortung, eine Aufsicht, natürlich passe ich auch darauf, dass hier gewisse Regeln und Verhalten gelebt werden. Aber ich fühle mich nicht als Ersatzmama, geschweige denn als Mama.
Das mit der guten Freundin finde ich einen guten Ansatz, ja.
Und Gott sei Dank mag ich sie so. Also es gibt ja auch immer Kinder, also Freunde, die die Kinder nach Hause schleppen. Ich glaube, deine sind noch ein bisschen kleiner, aber je älter die werden, passiert das ja dann auch autonomer, wo man sagt, zu dem finde ich jetzt gar nicht so einen Draht. Und dann gibt es Freunde, also ein Freund von meinem Großen, den würde ich immer total gern adoptieren. Also wenn er da ist, dann diskutieren wir beide ja auch total nett. Und sie mag ich sehr so, Aber sie ist eben auf der Stufe und da wird sie, denke ich, auch die nächste Zeit so bleiben, genau wie eben ein sehr guter Freund meines Kindes.
Okay. Super. Ich möchte noch mal ein bisschen zurückkommen zu den Herausforderungen. Du hast natürlich schon viel erzählt, was so Herausforderungen von dir waren in den letzten Jahren. Was würdest du noch sagen, was war für dich in der Zeit, wo du alleinerziehend bist, noch eine große Herausforderung? Vielleicht fällt dir noch was ein, was du noch nicht genannt hast.
Also es gibt so ein Schreckenserlebnis, was vielleicht auch noch mal für andere in der Situation interessant sein kann. Ich weiß, dass mein Ältester im Streit mal zu mir gesagt hat, ich kann total gut verstehen, dass der Papa dich verlassen hat.
Oh ja.
Und da ist man ein Stück weit drauf vorbereitet. Also ich habe das auch ganz gut geschafft, mir zu sagen, der meint das nicht ansatzweise so, wie das bei dir ankommt. Und das ist seine Wut und seine Verzweiflung im Moment. Und trotzdem tut das weh.
Ja.
Und das waren eigentlich, oder ja, das merke ich auch jetzt, das ist wahrscheinlich nochmal das Besondere mit drei Jungs, aber so das ganze Thema Pubertät, da stehe ich schon häufig und denke so, verdammt nochmal, hier gehört jetzt ein Vater hin, der doch nochmal eine ganz andere Respektsperson für Jungs ist. Mhm. Ich glaube schon, dass ich eine strenge Mutter bin, aber ich bleibe eine Mutter. Also da kann ich halt nichts von machen.
Genau, und aber auch auch wirklich Mutter zu sein und nicht die Rolle des anderen übernehmen zu wollen, weil die Gefahr besteht ja bei uns allen, dass man irgendwie versucht, dann doch noch einen Teil mit zu übernehmen. Das funktioniert einfach nicht. Ja.
Genau. Also Mut zur Lücke vielleicht ein Stück. Ich habe aber da jetzt natürlich auch den Vorteil, es gibt den neuen Partner und es gibt meinen Vater. Und in ganz heftigen Fällen gebe ich das tatsächlich einfach ab an meinen Vater. Dann ist das zwar der Opa, das ist völlig klar, aber das sehe ich mittlerweile auch viel, viel mehr als eine Win-Win-Situation.
Okay, ja. Du hast, was für Fähigkeiten hast du noch entwickelt? Also du hast gesagt, du hast dich deinen Ängsten mehr gestellt. Du hast dann angefangen wieder zu arbeiten, nicht?
Das ja, ist, genau.
Was hat sich neu entwickelt für dich? Ich glaube, eine ziemlich große Menge oder sehr, sehr viel.
Ja. Das stimmt in der Tat. Also und das habe ich dann, es gab ein so ein Aha-Erlebnis ganz am Anfang. Das muss, also wie gesagt, der ist gegangen 2 Wochen vor Weihnachten und vor Weihnachten hat er die Kinder dann nochmal an einem Wochenende genommen. Und das ist ja sowieso eine sehr emotionale Zeit, so die Adventszeit. Bei mir ist das immer noch Gott sei Dank sehr familiengeprägt. Also wir versuchen in der Adventszeit immer noch mal irgendwie so ein Stündchen von 6 bis 7 zusammenzusitzen und zu lesen oder so. So, und dann war das ganze Haus halt sehr weihnachtlich geschmückt, auch mit viel Spielzeug und wie man das halt so in der heilen Familie hat, in der Rama-Familie. Und die Kinder waren das erste Mal ein Wochenende weg. Und das war übrigens auch ganz toll, weil mein Ex hatte gesagt, naja, der Kleine ist noch zu klein, ich nehme die beiden Großen. Und ich war in der Zeit, glaube ich, wahrscheinlich gar nicht richtig zurechnungsfähig. Ich war noch völlig durcheinander. Und da haben meine beiden Großen gesagt, mit 8 und 5, wir sind 3 und du kriegst uns alle oder keinen. Und dann hat er halt alle genommen, dann sind sie alle weg. Und ich dachte vorher schon, ich halte das nicht aus. Und meine Freundin, die mir damals so zur Seite gestanden hat, die meinte, geh einfach shoppen. Und ich so, nee, das kann ich. Also ich kann gut shoppen, aber nur, wenn es mir gut geht, nicht, wenn es mir schlecht geht. Naja, die waren weg, die Tür ging zu und ich habe mich, glaube ich, 1,5 Stunden aufs Sofa gesetzt und geheult. Und bin dann sogar noch durch die Kinderzimmer und habe dann natürlich noch mal ein bisschen mehr geheult. Und das war noch gar nicht groß Coaching technisch, psychologisch durchdacht. Ich habe das einfach gemacht und dann waren alle Tränen erstmal wieder weg. So viel waren in der Zeit eh nicht mehr da. Und dann habe ich überlegt, worauf hast du Lust? Und dann habe ich mir ein Buch genommen und mich, ich glaube, 4 Stunden aufs Sofa gelegt und ein Buch gelesen. Und das hatte ich seit der Geburt von meinem Großen natürlich nicht mehr gemacht. Und dann hat sich so ein Schalter bei mir echt umgelegt und dann habe ich gesagt, boah, wie cool ist das denn? Du hast jetzt nicht nur 1 Stunde oder 2, die man sonst so mit kleinen Kindern mal frei hat. Du hast jetzt 2 ganze Tage, wo du allein entscheiden kannst, was du machst.
Ja, ich sehe das auch so. Ich höre häufig, aber da würde ich mal gerne deine Meinung zuhören. Genau das Gegenteil. Also es gibt natürlich auch ganz viele, die überhaupt leider gar nicht frei haben. Ja. Das muss man auch bedenken. Das ist nochmal eine sehr, sehr viel harte Herausforderung. Aber auch die dann frei haben, fallen dann in extrem tiefe Löcher, weil sie dann denken, jetzt muss ich aber ganz schnell ganz viel tun und mich ganz schnell entspannen. Das funktioniert natürlich auch nicht. Oder aber, weil sie in diese Stille kommen und weil dann halt auch das Kind da nicht da ist und keiner da ist, dann ganz viele Einsamkeit empfinden und auch gar nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen. Mhm. Weil sie es gar nicht mehr gewöhnt sind.
Genau, das ist eine totale Umbruchssituation, ne? Also, erster Punkt, es gibt Leute, die haben diese Auszeiten nicht. Und das, glaube ich, ist wirklich extrem schwierig, weil ich so gemerkt habe, man gibt ja die 2 Wochen dazwischen sehr viel mehr, als wenn man das zu zweit regelt. Deshalb braucht man auch unbedingt diese Auszeit, ne? Mhm. Wie man sie da nutzt, ist der zweite Schritt. Aber eigentlich ist das sehr, sehr wichtig. Es gibt sicher Fälle, wo es gar nicht möglich ist. Es gibt aber auch Fälle, und da habe ich mich selbst ertappt, wo man denkt, wo es nicht möglich ist, ne? Also meine Kinder hatten zwischendrin Phasen, da wollten die partout nicht zum Papa. Und das war für mich wirklich schrecklich. Also das war eben nicht so dieses Bild, das Auto fährt vor und die springen die Treppe runter, wie jetzt bei meinem Freund, sondern das Auto fährt vor und die verstecken sich hinterm Sofa. Mhm. Und da steht man da als Mutter, das ist einfach schrecklich, ne? Also dann zieht da mal so ein 2-Jähriger hinterm Sofa vor und sagt, du, das wird total schön, mein Papa. Und der Papa hat in der Zeit, der war selber verletzt natürlich, was ich jetzt aus dem Abstand verstehen kann, hat aber in meiner Wahrnehmung da auch, hätte er etwas günstiger reagieren können, als er es getan hat. Das heißt, es fuhren dann ein Auto los mit einem sauren Papa und 3 heulenden Kindern. Oh Gott, und das sind Momente, die braucht man eigentlich nicht wirklich. Nee. So, und ich hatte in der Zeit echt überlegt, ich cancel das. Ne? Also wenn die da partout nicht hinwollen, was macht das für einen Sinn? Und habe zufällig, manchmal gibt es so ein Schicksal, eine Frau kennengelernt in der Zeit, die ihren Vater, also die Eltern haben sich getrennt, da war sie 5, und der Vater hat gesagt, ich nehme das Kind ganz oder gar nicht. Und dann hat die Mutter gesagt, ich gebe es dir nicht ganz, gerne jedes zweite Wochenende, und dann ist der Kontakt abgebrochen. Das heißt, sie hat ab 5 keinen Vater mehr gehabt. Und sie hat mir damals gesagt, ich weiß nicht, wie es mit Vater gewesen wäre, aber ich kann dir nur sagen, tu alles dafür, dass sie den Kontakt zum Vater halten. Die sind noch zu klein, um das entscheiden zu können. Und ich habe mir dann nochmal so ein halbes Jahr gegeben, habe gesagt, okay, ich versuche das jetzt weiter. Ich zwinge die Kinder zum Vater. Und das war die richtige Entscheidung, absolut. Ich habe es mir dann leichter gemacht, indem ich die Überlegung hatte, der holt die Kinder nicht bei mir ab, sondern in der Schule.
Das war für alle. Hat das was verbessert?
Das war viel, viel besser. Das war für die Kinder viel besser, weil sie nicht diesen direkten Abschied von mir hatten. Das war natürlich Freitagmorgen, ich gehe jetzt zur Schule und ich weiß, der Papa holt mich ab. Das war jetzt nicht der sonnigste Morgen, aber da hat keiner geheult. Und er hat sie dann in der Schule abgeholt und er hat sie Montagmorgen wieder in die Schule gebracht. Uns blieb das erspart, diese Begegnung, die waren damals noch sehr anstrengend. Auch wenn wir eigentlich seltenst vor den Kindern gestritten haben. Aber das merken Kinder wahrscheinlich ja auch, dass man sich nur sieht und nicht so freundlich guten Morgen sagt wie zum Nachbarn. Und für die Kinder war das viel leichter. Die konnten einfach aus ihrer Schule zum Papa und dann war das auch ganz okay. Mhm. Mittlerweile haben die Kinder alle Handys und wir simsen halt auch, wenn sie beim Papa sind, dann ist es viel, viel leichter geworden. Aber ich wollte nur sagen, das ist immer schwierig, die Kinder abzugeben, ne? Und dieses, also, oder dann wird ein Kind krank. So, und das will sowieso schon nicht zum Papa. Und dann so hart zu sein, zu sagen, du gehst da jetzt trotzdem hin. Ich weiß, dass auch der Papa für dich sorgen kann, wenn du Bauchweh hast.
Ja, sehe ich auch so.
Das kostet auch einen selber Überwindung. Und der nächste Punkt, das ist, finde ich, also das Verrückte. Dann gab es mal die Situation, da wollten sie da total gerne hin. Und was mache ich? Dann kommt so eine kleine Stimme mit Eifersucht auf. Ach, wie, ihr geht da jetzt auf einmal gerne hin? Ja, das ist ja auch toll. Wo ich denke, sag mal, habe ich sie noch alle? Also ich will nicht, dass die Kinder traurig sind. Ich will nicht, dass die Kinder sich freuen. Was sollen die armen Kinder denn tun? So, und das ist und bleibt, und das wird nie klar zu sein, finde ich. Das ist einfach nicht die heile Familie, dass der Papa die Kinder am Wochenende abholt. Da ist immer so ein Geschmäckle bei. Gut, aber das ist halt so. Und trotzdem kann ich ja hingehen und sagen, so, jetzt ist es so. Und ich halte das für alle Kinder extrem wichtig, wenn es irgendwie geht, den Kontakt zum Vater zu halten. Und ich halte es für die Mütter auch extrem wichtig, diese freien Zeiten zu haben. Und ich halte es für den Vater auch extrem wichtig, den Kontakt zu den Kindern zu halten. So, völlig klar, es gibt Situationen, die kenne ich auch. Also zum Beispiel eine gute Freundin von mir, da ist der Vater nach der Trennung gestorben. Gut, dann ist das jetzt vorbei. Natürlich gibt es da kein kinderfreies Wochenende mehr. Aber ich glaube auch, es gibt oft doch noch eine Lösung, dass der Kontakt irgendwie besteht. Und das ist aber nicht einfach. Also da muss man als Mutter vielleicht auch mal sagen, ja, und dann heule ich einfach erst eine Stunde, wenn die Kinder weg sind, weil das wackert total doof.
Du hast das wunderbar gesagt. Ich möchte da gar nichts weiter zu ergänzen. Das war, das kann ich alles genauso unterstreichen, wie du es gesagt hast. Und ich finde auch, dass man den Kontakt, wenn es geht und da kein emotionaler oder Terror oder Gewalt herrscht, auch körperliche Gewalt herrscht, also das natürlich ausgenommen, dass man versucht, den Kontakt so gut es geht zu halten. Ja.
Ich meine, immerhin, es war ja, oder es ist der Vater der Kinder, mit dem er immer meistens auch ein Stück weit zusammen gelebt hat. Ich hatte das jetzt gerade eine Freundin von mir, die Kinder sind noch sehr klein, 3 und 1, 2 Mädchen. Ich glaube, ganz ähnliche Zahlen wie bei dir. Und sie hat gesagt, ja, die Kinder sind jedes zweite Wochenende einen Tag beim Papa, aber die sind ja noch zu klein, ich kann sie dann nicht schlafen lassen. Außerdem hat er nur ein Zimmer. Mhm. Nämlich, nein, die Kinder haben doch mit dem Papa, der ist doch erst ein paar Monate weg, die haben doch auch mit dem hier zu Hause geschlafen. Das wird ja auch jeder andere machen, zu sagen, du, ich bin mal, ich weiß nicht warum, wenn es eine Nacht im Krankenhaus wäre, dann bleibt der Vater ja auch mit den Kindern allein.
Ich glaube auch, je länger man wartet, mit diesen Übernachtungen anzufangen, es wird also nicht einfacher, je älter sie werden. Die gewöhnen sich natürlich daran, dass sie immer nur bei Mama schlafen. Absolut. Und deswegen bin ich auch dafür, es wirklich so früh wie möglich zu tun und auch den Mut zu haben, sie dann auch abzugeben. Ja. Der wird schon irgendwie hinkriegen.
Absolut. Ja. Und das zum Beispiel, da ist nun ein Zimmer, das finden Kinder oft ganz toll. Also, also das ist so klassisch, glaube ich, Mutter, dass wir auch immer meinen, zu wissen, was für die Kinder jetzt wichtig und richtig und gut ist. Und das ist schwer, da loszulassen, aber es ist ja auch eine riesen Chance. Irgendwann müssen wir es sowieso. Und das habe ich auch gemerkt, das ist auch, das muss man ja auch immer mal gucken. Es gibt ja eigentlich nie, doch, es gibt Fälle, die sind auch wirklich ganz, ganz, ganz schwierig und ganz, ganz, ganz schrecklich. Aber bei ganz vielen Fällen gibt es ja nie nur gut oder nur schlecht. Sondern in ganz vielen Situationen, die wir als erstmal unangenehm empfinden, sind riesengroße Chancen drin.
Ich möchte mal ein bisschen mit dem Blick auf die Uhr noch mit dir so 2, 3 Fragen stellen. Gibt es in dieser Zeit ein Buch oder ein Hörbuch, was dir geholfen hat oder was du gelesen hast, was du gerne empfehlen möchtest?
Ja, doch, gab's. Hat aber eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun. Last Lecture von, warte, ich guck gerade nach, Randy Porsche. Die Lehre meines Lebens. Ist ein amerikanischer Professor, der erfährt, dass er Krebs hat, hat 3 kleine Kinder und sterben wird und soll eine Last Lecture, eine letzte Vorlesung an seine Nachwelt halten. Klingt ja hochdramatisch und traurig und man denkt, gut, warum muss ich mir das antun, nachdem ich jetzt ein halbes Jahr alleine mit 3 Kindern bin. Das sind 5 CDs. Ich habe die in einem Urlaub jeden Abend gehört und ich habe am nächsten Tag auf Radtouren mit meinen Kindern darüber gesprochen und der erzählt das so toll, so witzig, so weise, dass mir das unheimlich geholfen hat.
Ich habe es auch gehört. Ich glaube, das gibt's auch als YouTube-Video.
Ja, ich glaube auch.
Ich werde, liebe Hörerinnen und Hörer, das verlinken, sowohl zu dem, du hast das als Audio-CD gehört, ja? Genau, das werde ich verlinken, aber auch zu dem YouTube-Video. Ich fand das auch sehr berührend, zu dieser Last Lecture, ja, kenne ich.
Und dann hatte ich den großen Vorteil, ich habe ja dann mit dem Blick, ich muss irgendwie in den Job, habe ich meine Coaching-Ausbildung intensiviert und bin halt mehr ins Coaching gegangen. Und in diesem ganzen Lernen und Tun coacht man sich ja immer auch selber. Und da habe ich dann das heißt Reis Motivationsprofil kennengelernt. Das ist ein Tool, womit Coaches arbeiten, indem man sich ausbilden lässt. Habe ich mich dann auch drin ausbilden lassen und habe das aber natürlich, gehört dazu, erstmal für mich ausgefüllt. Und man erfährt da seine 16 Lebensantreiber, seine 16 Motive, Lebensmotive, wonach man strebt, was einem wichtig ist, was einem gut tut und so. Und das war für mich tatsächlich nochmal, da fiel das mir so wie Schuppen von den Augen. Und das war auch ein ganz schönes Erlebnis zu gucken, was habe ich die ganze Zeit in der Beziehung gar nicht mehr gelebt. Und das ist überhaupt kein Vorwurf an meinen Ex-Mann, sondern das habe ich ja freiwillig aufgegeben und nicht gemacht. Was hat mir da gefehlt? Und was habe ich jetzt für eine Chance, das wieder leben zu können? Das war für mich noch ganz wichtig. Plus, das ist noch eine andere Erkenntnis, die damit drin.
Darf ich mal fragen, gibt es da auch einen Link zu diesen?
Da steht auf meiner Homepage. Da ist das Profil erklärt. Leider kostet das halt, weil man die Dinger immer einkaufen muss bei dem amerikanischen Lizenzgeber. Also es ist ein Fragebogen, den man ausfüllt.
Okay, ich verlinke dann auf deine Seite.
Verlinke auf die Seite. Es soll jetzt wirklich nicht Werbung dafür sein, dass ich das mit Leuten mache. Ich habe das halt für mich damals in der Zeit extrem positiv erlebt, so zu gucken, was ist mir wirklich wichtig, was habe ich in der letzten Zeit total vernachlässigt, wie kann ich es jetzt wieder leben. Und was mir auch total wichtig war, war die Erkenntnis, jeder tickt ja ganz anders. Und meinem Ex-Mann waren andere Sachen ganz, ganz wichtig. Und ich bin ein bisschen schon in diesem Schritt davon weggekommen, so die Schuld bei ihm so ganz stark zu sehen. Das tue ich immer noch, weil ich das einfach unmöglich fand, wie er uns verlassen hat und dass ich das alles alleine jetzt hier so machen muss und sowas. Und trotzdem hat es für mich so ein bisschen öffnen können, eine Art Verständnis dafür zu bekommen, dass ihm einfach andere Sachen ganz wichtig sind wie mir.
Sehr spannend.
Das waren so zwei Punkte in der Zeit, die wichtig waren, ja.
Hast du so ein Lieblingszitat oder irgendwie einen Satz, der dich inspiriert?
Wahrscheinlich viele, aber ganz ehrlich, fällt mir gerade keiner dazu ein.
Oh, okay, ist nicht so dramatisch. Zum Schluss möchte ich nochmal ein bisschen auf deinen Job eingehen oder das, was du machst und was du jetzt in Zukunft geplant hast. Das finde ich sehr spannend und das wird auch für dich, liebe Hörerinnen oder Hörer, sicherlich sehr interessant sein und was du da anbieten kannst und was du da ja dir überlegt hast. Mhm. Wie heißt deine Webseite eigentlich?
Die Webseite ist die Seite von genau meiner Firma. Das ist die Firma hpk-consulting.de, also www.heinrich-paula-konrad-consulting.de. Mhm. Genau, das ist die Webseite meiner kleinen Beratungs-Coaching-Firma.
Okay, was machst du da?
Ja, ich bin eben, also ich hatte mal Jura studiert, dann auch darin promoviert und irgendwie, ohne mich damit richtig auseinanderzusetzen, gemerkt, so ganz wohl fühle ich mich da nicht. Das finde ich alles interessant, aber so ganz richtig auch nicht für mich passend. Wollte dann aber nicht was komplett Neues anfangen und bin dann in die Mediation, außergerichtliche Streitschlichtung gegangen. Und von dort aus war das nicht mehr so weit zum Thema Coaching. Also so zu gucken, was ist denn das, was dich wirklich antreibt? Warum möchtest du etwas? Warum lebst du mit einem Menschen friedlich, mit dem anderen hast du einen Konflikt? Bin dann zu diesem Thema Persönlichkeitsdiagnostik, wovon ich eben kurz erzählt habe. Und von dort aus habe ich es dann geschafft, in den Bereich Führungskräftecoaching, Teamentwicklung in Firmen, aber auch Berufsberatung für junge Leute oder für Leute, die sich gerade umorientieren, die feststellen, irgendwie sieht gar nicht so schlecht von außen aus, aber richtig glücklich bin ich damit nicht, was ich gerade tue.
Darf ich kurz einmal nachhaken, wie viele Stunden arbeitest du in der Woche?
Du, das ist ganz unterschiedlich. Okay. Wahrscheinlich würde ich sagen, ist das so ein klassischer Halbtagsjob von 20, 25 Stunden, wenn du das abschließt.
Okay, gut.
Das ist halt für mich, ich habe das als ganz großen Vorteil erlebt. Ich habe am Anfang, das war ja ganz schwierig für mich, so überhaupt in den Job reinzukommen, habe ich ganz viel diese Auswertungsgespräche, kann man gut am Telefon führen. Und dann habe ich das halt oft gemacht, wenn die Kinder im Bett waren, was viele Manager ganz toll fanden, dass ich ihnen halt nach dem Job einen Termin von 9 bis 10 angeboten habe. Oder auch an den freien Samstagen habe ich ganz viel dann von zu Hause aus gearbeitet. Und ich hatte jetzt den riesen Vorteil, weil ich gemerkt habe, das fehlte mir halt. Ich war ja so lange nicht im Job und immer nur mit den Kindern. Ich habe das überhaupt nicht als so negative Arbeit erlebt, sondern war total stolz, nach so einem Samstag ein bisschen Geld verdient zu haben und mit wichtigen Leuten rumtelefoniert zu haben. Ich habe aber auch gemerkt, natürlich, man muss da aufpassen. Ne? Das ist eigentlich auch ein bisschen die Zeit, wo man sich ein Stück weit erholen muss, klar.
Genau. Und nicht unbedingt nur putzen oder arbeiten.
Genau. Ja. Also ja, das ist sicher auch ein bisschen eine Kunst, dass haben aber nicht nur das Thema, haben nicht nur alleinerziehende Mütter, das haben auch Top-Manager. Wo fange ich denn an, mal wieder ein bisschen Luft zu holen? Ne? Wo kann ich mich erholen? Das muss man sich auch wahrscheinlich wieder Freiräume schaufeln, ja.
Du hast was für die Zukunft geplant? Da haben wir im Vorgespräch drüber geredet.
Also so aus der eigenen Erfahrung kam dann erst so diese Geschichte, Mensch, diese Erkenntnis, sich so coachen zu lassen in so einer Trennung, das ist eigentlich aus meiner Sicht ganz, ganz sinnvoll. So zu gucken, was habe ich bisher nicht gelebt, was kann ich jetzt leben, welche Chancen sind in diesem neuen Lebensabschnitt drin.
Das habe ich darf ich kurz einhaken? Also ich finde sogar, dass es fast eigentlich ein Muss sein sollte, weil ich alleine das so hinzubekommen in dieser Situation, glaube ich, schafft gar keiner. Also man braucht einen Gegenüber, der einen so ein bisschen spiegelt und so, ja, den Spiegel vorhält, weil man selbst viel zu blind in der Situation
ist. Absolut. Und Freunde sind da spitze und auch, aber die sind halt in ihrem Freundschaftsdienst, ne? Das ist auch wieder was anderes wie ein, ich sag mal, neutraler Dritter. Mir haben damals ganz viele Leute gesagt, geh doch mal zu einem Therapeuten. Und ich, auch wenn das dir gegenüber jetzt ein bisschen komisch klingt, ich habe eine Therapeutenphobie. Ich bin so der klassische Jurist, ne? Das passt nicht so richtig. Und ich, meine Antwort war immer, ich bin doch nicht krank, ich bin nur verlassen worden. Das war so ein Kämpfer dann. Und ich wollte mir dieses Stigma halt, ich gehe zum Therapeuten nicht anziehen. Und habe dann nachher gedacht, aber ehrlich gesagt, dadurch, dass ich halt so stark eigentlich in meine Coaching-Ausbildung gegangen bin, wo ich aber immer gecoacht wurde, aber halt unter einem anderen Label für mich. Ich habe ganz, ganz viel profitiert in dieser Zeit vom Coaching. Und dann war das so meine Idee zu sagen, es gibt Leute, die haben vielleicht auch so eine Therapeutenphobie wie ich, dann nennen wir es doch Trennungscoaching.
Gut, dann damit kann ich mit. Aber also ich möchte nochmal an dieser Stelle betonen, also ich verstehe, dass du das so siehst und ich weiß, dass es so vielen so geht, dass sie es als Stigma empfinden, zu einem Therapeuten zu gehen oder zu einem Arzt zu gehen und sich Hilfe zu holen. Aber ich denke, wir sind heute in einer Zeit, wo das nicht mehr sein muss. Im Endeffekt machen viele das Gleiche. Ja. Es ist nur ein anderes Label. Genau. Wenn jemand ein Coaching nennen möchte, dann soll er es gerne so nennen. Wenn er es Therapie nennen möchte, kann er es auch so nennen. Hauptsache, man ist im Austausch mit jemandem. Das kann auch ein Sozialpädagoge sein. Ne? Genau. Also wichtig ist, dass man sich mit der Person wohlfühlt.
Das ist auch genau für mich das Allerwichtigste. Ich habe tatsächlich nachher, obwohl ich mich für einen extrem unsportlichen Menschen halte, aber ich habe nachher einen Sportpsychologen kennengelernt, der mich gecoacht hat. Sicher nicht zum Thema Sportpsychologie, sondern zu meinem Thema Trennung. Aber das war einfach von der menschlichen Basis passte das so perfekt, das ging. Ich war vorher bei zwei Beratungsstellen, das habe ich einfach keinen menschlichen Draht zu den Leuten dort gefunden. Das halte ich eben für ganz, ganz wichtig. Bei so einer Arbeit muss die Beziehungsebene halt extrem stimmen. Und wie man das Ding dann nennt, ob Therapie oder Arzt, früher war es der Priester, ganz ehrlich, die Rechtsanwältin, die Frauenärztin, aber man braucht da jemanden und Rechtsanwälte und Frauenärztin haben in der Regel zu wenig Zeit dafür. Man braucht jemanden, der sich dafür Zeit nehmen kann und der mit einem durch so einen Prozess geht, das sehe ich auch so, ja.
Genau, und die Beziehung ist wirklich das Allerwichtigste. Da kommt es jetzt nicht unbedingt auf die Techniken an, die da so wild angewandt werden. Da gibt es genug Studien darüber, dass das Miteinander oder die Beziehung in dieser Zeit, wo man miteinander spricht oder das Entscheidende ist für einen Erfolg oder eine Verbesserung der Situation.
Und aus meiner Sicht, also für mich war es so, und ich kenne das von vielen auch, das Wichtigste in dem Moment ist ja das Selbstbewusstsein und diesen Selbstglauben an sich wieder aufzubauen.
Oh ja.
Und das geht wahrscheinlich allen so. Also in dieser Situation, wo ich erstmal verlassen werde oder auch selbst wenn ich mich bewusst trenne, ne? Es ist einfach was gescheitert. Das ist so, ich gestehe mir ein, da hat was nicht geklappt. Das nagt erstmal ganz, ganz viel. Und dann hängt man da noch mit kleinen oder auch großen Kindern. Meine Erfahrung mittlerweile ist, mit den Großen ist es fast noch schwieriger in der Trennungssituation, wenn die schon in der Pubertät sind. Und scheitert da gefühlt auch nochmal jeden Tag, was man wahrscheinlich in der Beziehung auch machen würde, aber da fällt einem einfach noch mal viel, viel mehr auf, wenn man allein ist. Und da einfach wieder aufzubauen und zu sagen, du machst es eigentlich spitze, das ist total wichtig.
Ja.
So, super. Genau, das war das eine, dass ich da gesagt habe, Trennungscoaching, das ist aber nicht ganz so toll angelaufen, weil das Problem halt ist, das ist so der Vorteil aus meiner Sicht der Therapie, Coaching musst du halt selber bezahlen und bei vielen Frauen ist in der Zeit ja wenig Geld. Und das nächste Projekt, was ich jetzt eigentlich starten möchte, ist zu gucken, wo schaffen es alleinerziehende Mütter, einen Job zu finden, der ihnen die Selbstbestätigung gibt, der ihnen auch die finanzielle Unabhängigkeit gibt, der ihnen Spaß macht und der ihnen trotzdem so viel Kraft lässt, sich noch gut für ihre Kinder und vor allem für sich selbst zu kümmern. Und das ist jetzt so das nächste Projekt, zu gucken, wo sind Leute, wo sind Frauen, wo sind Mütter erfolgreich im Job, aber erfolgreich in dem Sinne, dass es ihnen damit gut geht und wo ist der Arbeitgeber von diesem Modell auch zufrieden? Und was kann man von diesen erfolgreichen Fällen lernen, dass es mehr Frauen gelingen kann?
Und das ist sozusagen eigentlich auch gleich von dir ein Aufruf, dass die sich die melden, die in guten Job sind, die wirklich gewertschätzt und gewürdigt werden, trotz ihrer Situation oder gerade weil sie in der Situation, dass sie mit dir in Kontakt treten, weil was ist dein Plan
damit? Also mein Plan damit ist, das irgendwie mal zusammenzufassen, zu gucken, wo klappt es und warum klappt es da Und daraus, jetzt weiß ich noch nicht genau die Form, aber das eben mal zu veröffentlichen und rauszubringen, um für andere Arbeitgeber Anreiz zu schaffen und vor allem aber auch konkrete Möglichkeiten zu schaffen, konkrete Best-Practice-Fälle zu entwickeln. Wie kann man das umsetzen? Weil ich glaube, ganz, ganz viele wissen einfach, sowohl die betroffenen Mütter als auch die Arbeitgeber wissen nicht so richtig, wo könnten wir denn da ansetzen? Das haben wir noch nicht gehabt, da wissen wir nicht, wie es geht. Dann trauen wir uns da nicht ran. Und da würde ich einfach gern so ein Best-Practice-Beispiel bringen, zu schauen, guckt mal, der und der hat es so und so hinbekommen, vielleicht wäre das ja auch was für euch.
Super. Also, wenn du dich angesprochen fühlst, melde dich gerne bei Nina Paulik und deine E-Mail-Adresse nochmal?
Das ist Paulik, also Paulic at hpk-consulting.de. Wunderbar. Du schreibst es wahrscheinlich auch nochmal auf die.
Genau, ich schreibe das auch nochmal rein. Vielen, vielen Dank. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich glaube, wir haben ganz viele wichtige Themen angesprochen, dass da ganz, ganz viel Wert in unserem Podcast-Interview für dich, liebe Hörerinnen oder Hörer, ist. Und dass du ja etwas für dich mitnehmen kannst und es vielleicht dich auch ein wenig entspannt zu sehen, oh Gott, anderen geht's auch so, ich bin damit nicht alleine.
Ich glaube, das sogar ist die wichtigste Erkenntnis.
Ja, und ich, also sogar ich muss sagen, ich dachte ja manchmal, ach, wie schön, da geht's genauso. Also ja, natürlich, ich empfinde da nicht anders und mir tut das auch gut zu hören, ja, wie andere damit leben und damit umgehen. Und auch, dass auch andere Kinder genauso wild werden und mal hier schreien, sie wollen dahin oder dorthin. Das tut wirklich gut. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich dich bitten, mir bei iTunes 5 Sterne zu geben und eine gute Bewertung, damit viele andere uns hier auch finden und ein bisschen weniger allein sind und wieder mehr an sich glauben können. Und dann, was gibt es noch zu sagen? Ja, das war's eigentlich. Was mir noch wichtig ist, mein Leitsatz, nur wenn es dir gut geht, geht auch deinem Kind gut, dass du den immer im Hinterkopf behältst, weil das ist ganz, ganz wichtig. Vielen, vielen Dank, Nina.
Danke dir auch, Alexander.
Tschüss.